Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen mit dem Thema Familie dieses Wochenende abschließen. Dankeschön. Zwei sind besser als eins. Glückliche Familie, Wunschtraum oder Wirklichkeit, gibt es das noch im Mittelfränkischen? Und der Predigttext wurde uns vorhin von Jürgen schon gelesen, aber weil es nur wenige Verse sind, darf ich sie auch nochmal lesen. Epheser 6, 1 bis 4. Diesen Abschnitt nannte man früher die christliche Haustafel, weil es der längste Abschnitt ist im Neuen Testament zum Thema Ehe und Familie. Und ich lese nochmal die vier Verse, Kapitel 6, 1 bis 4. Paulus schreibt, ihr Kinder, es gab also Kinder in der Gemeinde in Ephesus, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht, das gefällt Gott. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, also mit einem felsenfesten Versprechen Gottes, das ist eine Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wenn wir in diese Welt schauen, die ein wunderbarer Schöpfer gemacht hat, dann stellen wir sofort fest, dieser Gott, auch wenn wir nichts von ihm wüssten, dann würden wir sofort merken, dieser Gott, der muss einen gewissen Sinn für Ordnung haben. Vielleicht nicht eine militärische Ordnung, auch nicht eine preußische Ordnung, aber einen gewissen Sinn für Ordnung. Das sehen wir, wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen. Alles hat dort seine Ordnung und sein Gefüge. Wir sehen es noch besser, wenn wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle schauen. Davon verstehe ich leider noch weniger. Aber wir sehen, alles hat seine Ordnung und sein Gefüge, sonst wäre Leben gar nicht möglich. Und dieser Gott, der einen gewissen Sinn für Ordnung hat, hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet. Und zwar in Ehe, Familie, Gemeinde und Staat, Gesellschaft. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung. Wisst ihr, dass in dieser gefallenen Welt nur noch zwei Dinge existieren, die direkt aus dem Paradies kommen? Die Ehe und die Arbeit. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet, ja? Aber die Arbeit kommt aus dem Paradies. Und auf beidem, auf Ehe und Arbeit, kann etwas Paradiesisches liegen, wenn sie mit und für Gott gelebt werden. Sowohl die Ehe als auch die Arbeit. Wir wollen auch zur Ehre Gottes unsere Arbeit machen, und wenn es die Hausarbeit wäre. Und so sehen wir, Gott hat alles geordnet, das Zusammenleben der Menschen. In einer Familie, die diese Ordnung Gottes ernst nimmt, akzeptiert, bejaht, ist Christus Haupt des Mannes, Oberhaupt, und er ist der Herr und Schirmherr der Familie. Der Mann wird in der Bibel Haupt der Frau genannt und er ist die erste Autorität der Kinder. Haupt, muss ich noch einmal sagen heute Morgen, bedeutet nicht Familienpascha, der sich von allen bedienen lässt, die Puppen tanzen lässt, sich Fernbedienung, Filzpantoffeln und Flaschenbier bringen lässt, ja, sondern er ist der dienende Leiter seiner Familie, er liebt seine Familie, er schützt sie, er führt sie, er versorgt sie. In diesem Sinne ist der Mann Haupt der Frau und erste Autorität der Kinder. Und die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt und sie ist die zweite Autorität der Kinder. Ihr lieben Frauen und Mädchen, Gehilfin klingt in unseren Ohren heute nicht besonders attraktiv. Was ist denn das schon, eine Gehilfin? Aber ich kann euch beweisen mit der Schrift, dass es nicht negativ oder abwertend, gar diskriminierend gemeint ist. Ich kann es beweisen. Denn dasselbe Wort, das Gott für Eva als Gehilfin Adams verwendet, in 1. Mose 2,18, verwendet er an anderen Stellen der Schrift für sich. Gott nennt sich nicht eine Gehilfin mit der weiblichen Endung, Gott ist weder männlich noch weiblich, er ist Geist. Aber er nennt sich ein Gehilfe. Er gebraucht dasselbe Wort, Hebräisch. Und wer eine Stelle haben will, eine Belegstelle, Psalm 33, 20, ist eine von mehreren Stellen, wo Gott dieses Wort für sich gebraucht. Also für Gott ist es kein Problem, eine Hilfe zu sein für uns Menschen. Paulus wollte gerne der Gehilfe der Freude der Korinther sein. So schreibt er einmal, ich möchte heute Morgen euer Gehilfe sein. Was um alles in der Welt soll daran negativ sein, wenn man für andere eine Hilfe sein will? Meine Frau ist gerne meine Gehilfin, sie ist mein Gegenüber, sie ist auch mein Korrektiv, sie lässt mir nicht alles durchgehen und das ist gut so. Auch darin dient sie mir, sie ist meine Assistentin, sie ist meine Hilfe in vielfacher Weise. Und die Kinder, sagt Paulus, sind den Eltern gehorsam. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Und ich habe Kinder kennengelernt, die wollten ihren Eltern gehorchen, sogar solche, deren Eltern gar nicht gläubig waren. Sie wollten den Eltern gehorchen, weil sie erkannt hatten, das gefällt Gott, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen. Und wir als Eltern müssen darauf bestehen, dass unsere Kinder uns gehorchen. Kein militärischer Gehorsam, kein Kadavergehorsam, wie man das nennt, aber ein grundsätzlicher Gehorsam. Warum? Wie sollen einmal Kinder Gott gehorchen, den sie nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, ihren irdischen Eltern zu gehorchen, die sie sehen, die es gut mit ihnen meinen, die sie versorgen? Ja, die können auch mal einen Fehler machen, die können auch mal das falsche Kind bestrafen, das passiert auch mal, aber grundsätzlich wissen Kinder, die Eltern meinen es gut mit mir, sie lieben mich und ich möchte ihnen gehorchen. Wir arbeiten also mit an ihrer Errettung, wenn wir darauf bestehen, dass sie uns als Eltern gehorchen. So, bis jetzt habt ihr alle sehr brav und gesittet zugehört. Niemand hat protestiert, aber ich bin nicht so sicher, ob das auch in den Familien gelebt wird hier im Eggenthaler Gebiet. Und so ging es auch einem Redner, der sprach über dieses Thema und alle saßen andächtig da und keiner protestierte. Aber dann dachte er, ich mach mal die Probe aufs Exempel. Er sagte zu den Leuten, morgen früh, wenn wir uns hier wieder versammeln, dann setzen sich mal alle Ehepaare, wo sich die Frau freiwillig dem Mann unterordnet, auf die rechte Seite im Saal und die, wo das noch nicht so ist, setzen sich nach links. Entschuldigt alle, die ihr da links sitzt. Er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traut er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig dem Mann unterordnete, saß nur ein einziges Ehepaar. Alle anderen hatten sich nach links gesetzt. Dann sagt er zu dem Mann, der mit seiner Frau auf der rechten Seite saß, ja, sag mal, wie hast denn du das fertig gebracht, dass du hier rechts sitzt? Dann sagte der, das war ganz einfach. Meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. Liebe Brüder, nicht, dass hier Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht, ja, oder dem Pantoffel seiner Frau. Oder wie mir mal ein Mann sagte, nee, in unserer Ehe hab immer ich das letzte Wort. Ja, Schatz, so kann sich das auch anhören, ja. So, genug der Späße, das ist kein Spaß, das ist eine biblische, zeitlose Ordnung, die auch im 21. Jahrhundert gilt. Und wenn wir noch ein 22. erleben, wird es da auch immer noch so sein. Das ist Gottes Ordnung. Das ist eine Struktur. Das ist ein Gerüst. Das ist ein Skelett. Da fehlt noch viel. Das alleine gibt noch kein Familienleben. Zu einem Skelett muss dazukommen Fleisch und Blut und Nerven und Muskeln und Sehnen und was alles in unserem Körper zusammenwirkt. Aber wenn ich kein Skelett hätte, könnte ich jetzt hier nicht stehen und zu euch sprechen. Das Skelett gibt allem Ordnung und Halt und Rückgrat, ja, und Struktur. Und so sehen wir das als Grundlage und dann müssen viele Dinge dazukommen. Paulus fährt fort und malt den Ephesern einen Kreis des Segens vor Augen. So hat es einmal der amerikanische Bibellehrer Ted Tripp formuliert. Wir hatten ihn als Redner bei einer Konferenz Und da hat er darüber gesprochen und ich dachte, ich will mal versuchen, ob ich das optisch so ein bisschen darstellen kann mit meinen bescheidenen Möglichkeiten hier. Aber vielleicht hilft euch das, wenn wir das auch sehen. Paulo schreibt, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Hier ist sogar von langem Leben die Rede. Was ist der Unterschied zwischen Gehorchen und Ehren? Ich habe es schon in Klammern angedeutet. Gehorchen müssen Kinder nur eine bestimmte Zeit lang ihren Eltern. Es muss nicht mehr der 51-jährige Sohn seiner 77-jährigen Mama gehorchen, ja? Nur eine Zeit lang. Und zwar, jetzt hören mal alle die gut zu, die noch zu Hause wohnen und die Füße unter dem berühmten elterlichen Tisch strecken und das Brot essen, das der Papa verdient hat, die Getränke trinken, die der Papa verdient hat und die Luft atmen, die der Papa verdient hat. Also wer zu Hause lebt und noch abhängig ist von den Eltern finanziell, der muss sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Das war so seit Jahrtausenden und das wird so bleiben. Wenn wir mal selber auf eigenen Füßen stehen können, wenn wir das Elternhaus verlassen, dann sind wir selber verantwortlich. Aber solange wir zu Hause leben, gilt das. Natürlich werden Eltern größeren Kindern mehr Freiheit geben. Die werden einem 15-jährigen Mädchen mehr Freiheit geben als einem 7-jährigen Jungen. Die Freiheit wird zunehmen und die Verantwortlichkeit, aber grundsätzlich, solange man zu Hause lebt, muss man sich an die Spielregeln halten, muss man den Eltern gehorchen. Ehren hingegen hört niemals auf, solange wir einen Vater oder eine Mutter haben. Auch wenn sie alt geworden sind, wenn sie senil geworden sind, gebrechlich, selbst wenn sie dement geworden wären, wir haben nur einen Vater und eine Mutter und wir wollen sie ehren bis zu unserem letzten Atemzug. Ehren hört nicht auf. Und dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Langes Leben. Da fällt euch vielleicht ein Beispiel ein, oder wart ihr selbst betroffen, dass ihr ein Kind verloren habt in jungen Jahren. Sowas passiert leider auch in dieser Welt. In unserem Gemeindeumfeld, ist noch nicht so lange her, vielleicht 10 Jahre, haben wir etwas Schreckliches erlebt. Ein 5-jähriges Mädchen wurde beim Spielen von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot. Ja, nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, aha, das Mädchen hat die Eltern nicht geehrt und deswegen musste es so früh sterben. Bitte nicht, so ein Denken wäre schlimmer als das der Schriftgelehrten und Pharisäer. Nein, wenn Gott in seiner Weisheit auch mal ein Kind früher wegnimmt, an Krankheit oder durch einen Unfall, das überlassen wir ihm. Aber es bleibt grundsätzlich so, wenn Kinder ihre Eltern ihnen gehorchen und sie ehren, verspricht Gott Segen, langes Leben und Wohlergehen. Aber diese Skizze ist noch nicht zu Ende. Es kommt leider manchmal vor, dass Kinder ausbrechen aus dem Kreis des Segens. Im Alter von 14, 16, 18 oder wann immer. Meistens läuft das so ab, zuerst hinken sie auf beiden Seiten, wie die Bibel sagt. Das heißt, sie gehen noch mit in die christlichen Veranstaltungen, gehen in die Jugend, gehen in die Gemeinde, sitzen heute Morgen hier und hören mir zu. Aber wenn die Eltern wüssten, was sie mit ihren Freunden machen und Freundinnen und wo sie rumturnen im Internet und überall, ja, wenn sie das wüssten, manchmal geht das eine Weile so, ein Hinken auf beiden Seiten, so halb und halb. Wenn das jemanden betrifft heute Morgen, ihr Lieben, das sind doch die Ärmsten unter der ganzen Sonne. Die haben doch keine richtige Freude an Jesus, aber auch keine richtige Freude in der Welt. Da haben sie auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie böse Dinge tun. Das ist doch ein jämmerlicher Zustand. Dann sagt die Bibel, entweder ganz auf die Seite treten oder ganz auf die. Besser auf die, ganz zu dem Herrn. Und die Eltern bangen um solche Kinder und die Großeltern und die ganze Gemeinde bangt und betet um die Kinder aus gläubigen Elternhäusern, die leider im Augenblick außerhalb des Segenskreises leben. Und Gott ist manchmal sehr gnädig und erzieht diese Kinder, er diszipliniert sie. Da müssen wir nicht immer gleich an das Schlimmste denken, dass da eine schwere Krankheit kommt oder ein Unfall, dass sie im Rollstuhl landen oder so. Nein, aber Gott diszipliniert, erzieht sie vielleicht auch durch Misserfolg Oder sie merken, sie haben ein leeres Herz. Ihre Eltern haben etwas, das fehlt ihnen. Sie haben Friede mit Gott. Und manchmal gebraucht Gott so etwas und sie kommen zurück in den Kreis des Segens. Ihr Lieben, ich sage das heute Morgen hier, weil ich kann doch nicht ausschließen, dass auf der einen Seite wir jemand haben, der im Augenblick geistlich gesehen sich hier bewegt, in diesem gefährlichen Bereich. Ihr Lieben, wir dürfen nicht mit Gottes Gnade spielen. Das dürfen wir nicht. Gott ist sehr gnädig, sehr langmütig, sehr geduldig, aber wir dürfen nicht mit seiner Gnade spielen. Das dürfen wir nicht. Und ich schließe auch nicht aus, dass hier Eltern sitzen und Großeltern und Verwandte, die um das eine oder andere Kind bangen. Oder um mehrere sogar. Ihr Lieben, wollen wir niemals aufhören, solange bis wir den letzten Atemzug tun, wollen wir für unsere Kinder beten und sie niemals aufgeben, weil Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Manchmal erleben es sogar Eltern nicht mehr mit und dann sind sie noch nicht richtig kalt unter der Erde, kaum beerdigt, dann bekehren sich die Kinder. Das wird dann eine große Freude im Himmel geben. Ein Kreis des Segens, vielleicht kann sich das uns so einprägen, auch diese kleine Grafik hier. Und dann fährt Paulus fort und spricht die Väter direkt an. Am Freitagabend haben wir ja Epheser 5 auch zugrunde gelegt. Da haben wir gesehen, dass er direkt die Ehemänner angesprochen hat. Jetzt spricht er die Väter an und sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe auch die Elberfelder Bibel, so wie Jürgen eben auch beim Vorlesen die Elberfelder Bibel gebraucht hat. Und die klingt hier sehr streng, das müssen wir zugeben. Das klingt sehr streng, Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich darf mal mit meinen Worten weitergeben, wie ich das verstehe. Ihr Väter, schreibt Paulus, ihr habt eine sehr wichtige, eine schöne, eine große, aber auch eine schwere Aufgabe. Ihr dürft euren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Das ist vor allen Dingen die Aufgabe von uns Vätern. Unsere Ehefrauen werden uns dabei unterstützen, selbstverständlich. Aber warum ist das vor allen Dingen die Aufgabe der Väter? Wenn ein kleines Kind im Alter von 3, 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal versteht, Gott im Himmel, den es nicht sehen kann, ist ein Vater. Ja, welche Vorstellung hat dieses Kind von einem Vater? Es denkt, Gott ist so wie mein Papa. Mein Papa ist ein Vater. Gott ist so wie mein Papa. Das denken die Kinder am Anfang wirklich. Die denken, der Papa kann sie überall auffangen, wo sie runterspringen. Der kann alles wieder ganz machen, was sie kaputt gemacht haben. Später lernen sie dann zu differenzieren, dass der Papa doch nicht so vollkommen ist wie der himmlische Vater. Aber trotzdem, am Anfang denken sie ganz stark so, Gott ist ein Papa, der ist so wie mein Vater, mein irdischer Vater. Sie schließen also ein Stück zurück, weil alle Vaterschaft in dieser Welt ist nach Gott benannt. Gott ist der Urvater, der beste Vater und der beste Pädagoge. Und darum stimmt das, was hier steht. Unser Vatersein wird ein Stück weit das Gottesbild, die Vorstellung unserer Kinder von Gott prägen. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir werden das ein Stück prägen. Und ich sage gleich an der Stelle, das kann wieder heil werden, wenn Väter das Gottesbild ihrer Kinder nicht gut geprägt haben. Es kann wieder heil werden. Aber ihr wisst doch, was das für ein langer Weg ist, bis etwas wieder heil geworden ist, was vorher kaputt gegangen ist. Das ist immer ein langer Weg. Besser, es geht gar nicht kaputt. Besser, es wird nicht fehlgeprägt. Darf ich das mal ein bisschen konkreter machen? Mal auf kleine Münzen runterbrechen, ja? Angenommen, Kinder müssen mit einem autoritären Übervater aufwachsen, der schreit und schlägt und jeder, der in seine Nähe kommt, muss aufpassen, dass er nicht in einen Watschenbaum läuft, sagen die Bayern, ja, und die Österreicher. Weiß nicht, ob man das in Franken auch sagt. Ihr seid ja keine Bayern, ihr seid ja Franken. Echte Franken. Also, der lässt keine Nähe zu. Das ist das vielleicht das Schlimmste. Er lässt keine Nähe zu. Wenn die Kinder auf seinen Schoß krabbeln wollen, sagt, geh weg, geh zur Mama, ja, und so weiter. Er lässt keine Nähe zu. Vielleicht sind manche von uns mit einem solchen Vater aufgewachsen. warum das so ist, warum Väter manchmal so spröde sind und so. Mein Vater war ein aus der Kriegsgeneration, bei euch vielleicht auch bei manchen Vätern, ja, die haben auch Schweres erlebt und Schlimmes. Ich habe meinem Vater nie einen Vorwurf gemacht. Ich hatte nicht so einen Vater zum Glück, aber so viel Nähe konnte er auch nicht zulassen. Dann das Gegenteil davon, von dem autoritären Übervater, ist der wachsweiche Waschlappen. Entschuldigt den Ausdruck, ja, der hat nichts zu melden. Und du setzt dich auf die rechte Seite. Ne? So einer, der von der Frau rumkommandiert wird, die Mama ist die Dominante und der Vater hat nichts zu melden. Das ist auch gefährlich. Wenn Kinder mit so einem Vater aufwachsen müssen, können sie irgendwann den Rückschluss ziehen. Ach, Gott im Himmel ist auch so ein Schwächling wie mein Papa. Ach, auf den kann ich verzichten. So einen Gott brauche ich nicht. Da nehme ich mein Leben selber in die Hand, krempel die Ärmel hoch und gehe meinen Weg. Oder der fehlende Vater. Warum fehlt er? Weil er auf- und untergeht in außerhäuslichen Dingen. Ihr lieben Väter, keine Sorge, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Unsere Kinder wissen, dass wir Väter arbeiten müssen, dass wir die Familie ernähren müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Und manchmal müssen sogar Frauen mithelfen, damit die Familie ernährt werden kann. Aber was machen wir Väter abends, nach Feierabend, am Wochenende, in den Ferien, wenn die Kinder dann auch immer nur hören, stör mich nicht, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt hier das machen, geh zur Mama, ja. Wenn sie das merken, der Papa, dem bin ich nur lästig, der hat kein Interesse an mir, der liebt mich nicht wirklich, der schickt mich immer weg, das wäre auch fatal. Ihr seht, das sind einige Zerrbilder eines Vaterbildes, solche Väter wollen wir nicht sein. Es gibt noch Schlimmeres. Manche Kinder müssen ohne Vater aufwachsen. Als wir in Mannheim in der Gemeindearbeit waren, von 90 bis 2000 ist das gewesen, da hatten wir einen Mann in der Gemeinde, der hat seinen Papa nie gesehen. Ein amerikanischer Soldat, hatte eine kurze Liaison mit seiner Mama in Heidelberg und als sie schwanger war, ist er nach Amerika zurück, hat sich nie mehr erkundigt nach seinem Sohn. Er kennt seinen Papa nicht, er ist fast so alt wie ich, 60 Jahre alt und hat seinen Papa noch nie gesehen. Das ist schwer, das ist sehr schwer, aber er hat seinen himmlischen Vater gefunden. Er kam zu Christus und hat Gott als Vater gefunden, wenn er auch keinen irdischen Vater hatte, der ihn wirklich geliebt hat. Und so schreibt Paulus hier, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn, zeigt ihnen, wer und wie Gott ist. Vorhin haben wir auch schon aus dem Kolosserbrief gehört zu Beginn. Interessant, Paulus schreibt diese Briefe etwa zur gleichen Zeit vom gleichen Ort. Da beginnt er bei den Kolossern genauso wie bei den Ephesern, reizt eure Kinder nicht, aber dann fährt er anders fort und schreibt, damit sie nicht mutlos werden. Wie würden denn Väter und Mütter ihre Kinder mutlos machen, fragen wir in einer ironischen Umkehrung. Das wollen wir ja nicht, ja? Wir wollen ja unsere Kinder nicht mutlos machen. Im Gegenteil, Kinder brauchen in ihrem Leben tonnenweise Vitamin E für Ermutigung. Vitamin E brauchen Kinder ganz viel. Und ich sage euch, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie den Schultyp wechseln, wenn sie ins Berufsleben einsteigen und sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer wenn etwas Neues anfängt in ihrem Leben und zwischendrin auch noch tausende Male. Sie brauchen ganz viel Ermutigung. So, wie würden wir unsere Kinder mutlos machen? Wie würden wir das Gegenteil erreichen? Wenn Eltern immer wieder ihr Versprechen brechen. Wer von uns will sagen, er hat noch nie ein Versprechen gebrochen? Ich kann das nicht sagen, aber wenn das immer wieder passiert, macht es Kinder natürlich mutlos. Dann denken sie, ach, der Papa oder die Mama, die reden nur so dahin. Wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen Kindern vergleichen, und das machen manche Eltern so gerne, entweder haben sie eine größere Familie, mehrere Kinder, dann ist meistens ein Musterkind dabei. Wollt ihr wissen, wie man Musterkinder erkennt? Kann ich euch ganz einfach beschreiben. mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten. War es bei dir auch so, Caleb? Ja? Nicht? Okay. Auf jeden Fall, das sind die Musterkinder in der Gemeinde. Und, oder es gibt so eine Familie in der Gemeinde, lauter Musterkinder, alle wie aus dem Ei gepellt, ja, alles super in der Schule und pflegeleicht und so. Und dann werden die armen eigenen Kinder immer mit diesen Musterkindern verglichen. Habt ihr vergessen, wie man sich fühlt, wenn man mit jemandem verglichen wird, der viel besser dasteht als man selbst? Dann wird man doch so klein mit Hut. Das ermutigt einen doch nicht. Jedes Kind ist ein Original. Und jedes Kind ist ein Geschenk von Gott. Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und haben schon von Geburt an mehr Software mitgekriegt als andere, ja? Und die sind sehr intelligent, die werden später allein mit dem Kopf Geld verdienen, nur mit dem Kopf. Dann gibt es aber auch Kinder, die sind manuell sehr begabt, die haben goldene Hände, die können später mit ihren Händen Geld verdienen. Das werden dann Handwerker. Und dann gibt es noch welche, zu der gehöre ich leider, zu der Gruppe, die haben es weder im Kopf noch in den Händen, die reden dann einfach viel, das werden Mundwerker, die kommen auch irgendwie durchs Leben durch. Also ihr seht, man muss doch jedes Kind einfach so nehmen, wie es ist und dankbar sein, alle Kinder haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Es gibt Kinder, die haben nicht so viel Intelligenz mitbekommen wie andere, aber sie können wunderbar mit Menschen umgehen. Und die werden ein großer Segen später. Wollen wir die Kinder nicht vergleichen, jedes so nehmen, wie Gott sie uns gegeben hat. Wenn sie ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen, das machen manche auch gerne, stellen das Kind bloß, schimpfen es aus vor allen, vor Fremden sogar. Ich muss sagen, da war ich mal bei einer Familie und da hat sich ein Kind ein bisschen daneben benommen. Da ging der Papa mit dem Kind raus in einen Nebenraum, 10 Minuten oder 15 war er weg und als das Kind wieder aufgeräumt war, kam er mit dem Kind zurück. Er hat es nicht vor mir gemaßregelt. Er wollte das Kind nicht bloßstellen vor mir, das fand ich sehr gut. Haben wir ein paar Mal falsch gemacht, meine Frau und ich. Wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen, ignorieren, sich einfach nicht kümmern, keine Zeit haben, Kinder in die Welt gesetzt und dann müssen sie irgendwie alleine groß kommen, groß werden. Wenn sie ihr Kind immer wieder herabwürdigen, oh, bist du blöd, kapierst du das nicht? Was bist denn du überhaupt für einer, ja? Du bist ja bloß ein Junge, du hättest lieber ein Mädchen werden sollen und du bist ein Mädchen, hättest ein Junge werden sollen. Hören wir ja auf mit solchen Killerphrasen. Wir nehmen das Kind so, wie Gott es uns gegeben hat. Und verzeiht mir, auch das muss ich noch ansprechen, wenn Väter ihr Kind missbrauchen, sexuell missbrauchen, das geht gar nicht. Das ist das Allerschlimmste, was Kinder erleiden müssen in manchen Familien. Ich war irgendwo ganz weit weg von hier. Da sitzt neben mir ein Mann und ich denke, was ist denn mit dem? Der ist so niedergeschlagen, das habe ich sogar gemerkt, ich bin da nicht übersensibel, aber ich merkte, dem geht's nicht gut. Und nachher spreche ich ihn an und sage, was ist mit dir? Da sagt er, ach weißt du, ich habe 11 Kinder. Und mein Papa, der hat 4 meiner Töchter missbraucht. 2 schwer und 2 weniger schwer. Und die Älteste, die 16-Jährige, kam zu mir und hat gesagt, Papa, wenn du den Opa nicht anzeigst, dann machen wir es. Dann muss der seinen Vater anzeigen. Der sitzt inzwischen für 4,5 Jahre im Gefängnis. Gemeindeglied einer Gemeinde gewesen. Die brauchen in den nächsten 100 Jahren keine Evangelisation mehr durchführen. Die brauchen keine Flyer mehr verteilen. Die Leute werden sagen, habt ihr einen Vogel? Wollt ihr uns bekehren? Ja, versteht ihr, da kann ein Gläubiger, der solche Dinge tut, mehr Schaden anrichten, als es 100 Atheisten jemals fertigbringen würden. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Es tut mir leid, ich sage das überall, ob ich in Russland deutsche Gemeinden komme, Rumänien deutsche, egal wo ich hinkomme, wir Menschen sind alle gleich. Ihr seht, es gibt viele, viele Dinge, die Kinder mutlos machen können. Und ich nehme an, bei euch darf man auch mal Martin Luther zitieren. Der hat auch nicht alles richtig gemacht in seinem Leben, ja. Aber man liest, dass er ein recht gutes Ehe- und Familienleben gehabt hat. Und da sagt Luther einmal, eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Stellt euch vor, in dieses Fass wäre zuerst saurer Essig reingekommen. Und nachher willst du süßen Apfelmost reintun. Kannst du machen, musst du vorher ausräuchern und ausschwefeln. Ziemlich aufwendige Prozedur, ich habe das noch nie gemacht, aber stelle ich mir aufwendig vor. Er will sagen, welche erste Prägung kriegen unsere Kinder im Elternhaus? Können sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes kennenlernen und die Liebe des Heilands und die Charaktere der Bibel? Hat die Bibel Charaktere? Ein David, ein Daniel. Und eine Ruth und eine Esther und so weiter. Können Sie in einem harmonischen Familienleben die guten Maßstäbe und Werte der Bibel kennenlernen? Oder hören Sie zu Hause immer nur weltliche Dinge? Geht es immer nur um Geld, um Unterhaltung? Hollywood ist eingezogen und Entertainment steht auf dem Programm und Sport und Börsenkurse von morgens bis abends. Was nehmen unsere Kinder mit im Elternhaus? Und das Allerwichtigste wäre, dass die Kinder keinen Zweifel daran haben, dass Papa und Mama sie lieben und angenommen haben. Bei kleineren Kindern ist das weniger das Problem, aber das wird oft ein Problem in den sogenannten Teenagerjahren, zwischen 13 und 19 grob gesagt. Und Roger Pugh, den ich in diesen Tagen schon einmal erwähnt habe, ein Amerikaner, der in Stuttgart Gemeinde gegründet hat. Er hat einmal auf einer Gemeindefreizeit Familien gehabt und da hat er die Eltern und die Kinder getrennt in zwei Räume und ging zuerst zu den Eltern und fragte ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Was denkt ihr, wie viele Hände gingen hoch? Alle. Ja, selbstverständlich, hat er natürlich nicht anders erwartet. Dann ging er in den Raum, wo die Kinder waren, dieselben Kinder dieser Eltern. Ihr Kinder, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Und er stellte fest, ein beträchtlicher Teil der Kinder fühlte sich nicht von den Eltern geliebt und angenommen. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder waren, ich weiß nicht warum. Eins will ich dazu noch sagen. Wie kommen Liebe und Annahme bei einem Kind an? Die Liebe und Annahme war bei diesen Kindern nicht angekommen. Wie kommt das an? Das sollte man seinem Kind so oft wie möglich sagen. Den Jungs und den Mädchen, egal in welchem Alter, wir sagen unseren Kindern das heute noch, ja, obwohl sie fast 30 und über 30 sind, wir sagen ihnen das, aber noch wichtiger ist, solange man sie zu Hause hat, muss man ihnen das viel zeigen. Sie umarmen, sie herzen, sagt die Bibel, mit ihnen kuscheln, abends beim Zu-Bett bringen und ihnen körperliche Nähe geben. Da denken vielleicht einige, na, das hört sich aber ein bisschen nach Psychologie an, so körperliche Nähe, so Körperkontakt. Davon redet doch die Psychologie auch. Papalapap, lassen wir die Psychologie. Das ist urbiblisch, urbiblisch. Ich kann es euch beweisen. Als David mit Bathseba in Ehebruch gefallen war, kommt Nathan und erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen Mann, der ganz viele Schafe hatte. Dann kriegt er Besuch, bringt es nicht fertig, eins der Schafe zu schlachten, sondern nimmt dem armen Mann das eine Schaf weg. Das war der Uriah, dem er die eine Frau weggenommen hat. Ja? Und dann wird das beschrieben, wie der arme Mann mit dem einen Schaf gelebt hat. 2. Samuel 12, könnt ihr nachlesen. Das Schaf aß von seinem Teller, trank aus seinem Becher, Achtung, saß auf seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Wo ist der Platz der Töchter? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Wo ist der Platz der Söhne? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Urbiblisch. Also, wir sehen, das sollten wir unseren Kindern oft sagen und ihnen noch viel mehr zeigen, sie spüren lassen, dass wir sie lieb haben. Und für alle, die bei den Ehevorträgen jetzt nicht dabei waren, nicht dabei sein konnten, ich fasse alles, was ich Freitag und gestern gesagt habe, in diesem einen Satz zusammen. Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Glaubt mir, ihre Mutter zu lieben. Wenn das die Kinder sehen, der Papa liebt die Mama. Er geht lieb mit ihr um. Er schimpft sie nicht aus vor den Kindern. Er liebt sie wirklich. Das ist das Beste, was Väter für ihre Kinder tun können. Neulich habe ich eine Statistik gelesen. Da kam raus, da haben Kinder gesagt, ihnen wäre lieber, der Papa würde ihre Mama lieben, als wie, dass er sie selber lieben würde. Könnt ihr euch das vorstellen? Das haben Kinder gesagt, das wundert mich gar nicht. Ihnen wäre lieber, der Papa würde die Mama lieben, als wie, dass er sie selbst liebt. Und da gehen manche Kinder abends schlafen und beten, lieber Gott, mach doch, dass meine Eltern nicht auseinandergehen. Die haben heute wieder so schlimm gestritten. Das kriegen die Kinder mit. Es gibt ganz sensible Kinder. Unsere Tochter, wenn meine Frau und ich mal nur eine Meinungsverschiedenheit hatten, dann kam sie und hat Seelsorge geübt und hatte uns zusammengebracht und kommt, vertragt euch wieder und so, ja. Oh, sind Kinder da sensibel. Das Beste, was ein Vater tun kann für seine Kinder, ist, ihre Mutter zu lieben. Muttertag kommt erst im Mai, ich weiß, aber ist ja schon bald. Wir reden über Familienleben. Lasst mich euch diesen Satz noch präsentieren. Wenn's der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Wir dürfen nicht unsere Mütter verheizen in den Familien. Wie geht das, verheizen? Die muss kochen und backen und putzen und hüpfen und springen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen und alle bedienen. Und wenn irgendwas nicht passt, wird sie angemotzt. Und wenn sie im Krankenhaus liegt, wachen alle auf. Denn wenn's der Mama gut geht, die Mama wie eine Königin, wie eine Fürstin behandeln, dann geht's allen gut. Das ist ein Geheimnis fürs Familienleben. Das wollen wir mitnehmen. Noch ein Satz, dann schließe ich. Beziehungen sind in der Familie wichtiger als alles andere. Zwischenmenschliche Beziehungen. Ihr als Eltern, bleibt dran bei euren Kindern. Kinder sind sehr verschieden und wenn sie aufwachsen, bleibt nahe dran, redet viel mit ihnen. Sagt, geht's dir gut mit mir? Gibt's irgendetwas, was dich bedrückt, was wir besser machen können? Bleib ganz nah an ihrem Puls. Es gibt Kinder, die ziehen sich so langsam zurück und die essen noch zu Hause und liefern da noch ihre Wäsche ab, aber die sind innerlich schon ganz weit weg von den Eltern. Und das braucht nicht sein. Beziehungen. Geht heute Nachmittag mal spazieren und wenn hier Kinder sind, die denken, oh, mit meinem Papa war schon ein innigeres Verhältnis, sprecht ihn an. Nicht anklagen, das dürft ihr nicht. Aber sprecht ihn an und sagt, Papa, können wir mal Spaziergang machen oder Mama, und sprecht mit ihnen. Ich möchte schließen mit einem letzten Gedankengang, über den ich mich sehr gefreut habe, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, dass Jesus Christus ein Heiland ist. Ein Heiland heißt jemand, der heil machen kann. Dinge, die zerbrochen sind. Er kann zerbrochene Herzen heilen, das hat er bei mir getan. Ich hoffe, bei dir auch. Er kann zerbrochene Ehen und Familien heilen. Davon haben wir gestern ein wunderbares Beispiel gesehen. Und eben auch Familien. Und ich habe in meiner Bibel einmal entdeckt, dass Gott immer ganze Familien retten will. Ich zähle euch ein paar Stellen auf. Die ersten beiden kennt ihr. In der Arche Noah wurde eine ganze Familie gerettet. Noah, seine Frau, die Söhne, die Schwiegertöchter, wissen wir. Als der Würgeengel durch Ägypten ging, wurde wieder eine ganze Familie gerettet. Diesmal die Israeliten, deren Türpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen war. Achtung, jetzt kommt was Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wieder eine ganze Familie. Und das ist auffällig. Die Hure Rahab, die hatte ihr Leben riskiert. Die hatte die Kundschafter versteckt. Normal wäre gewesen, Gott rettet diese Frau. Aber lest es nach in Josua 6. Er rettet sie mit ihrer ganzen Familie. Wisst ihr, warum ich das so betone? Schaut, in unserem Land gab es die sogenannte 68er Generation. Das waren Neomarxisten, Adorno, Marcuse, Habermas, der lebt noch, ja, die anderen beiden leben nicht mehr. Die haben uns verklickern wollen, Familie brauchen Kinder nicht. Die können auch bei zwei Männern aufwachsen, bei zwei Frauen, in einer Kommune. Familie, das ist doch eine gesellschaftliche Erfindung. Unsinn! Hier sehen wir, Familie, das ist eine Kategorie bei Gott. Gott will, dass Kinder bei ihren Eltern aufwachsen. Als der Herr Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilte, da glaubte er und sein ganzes Haus. Die mussten sich alle selbst bekehren, alle hineinkommen in den Kreis des Segens, alle in die Arche gehen. Und das beste Beispiel, das ist das letzte, in der ganzen Bibel ist der sogenannte Gefängnisaufseher von Philippi, als er die Frage stellt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um nicht in die Hölle zu kommen, bekommt er die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, du und deine Familie gerettet. Noch einmal, die mussten sich alle selbst bekehren und das haben die auch gemacht, auch die Kinder. Und so wollen wir mit diesem wunderschönen Gedanken, dass wir sehen, Gott will ganze Familien retten, wollen wir diese Reihe abschließen. Und wenn noch jemand draußen ist, wenn jemand im Moment noch nicht drin ist im Kreis des Segens, ein Vater fehlt manchmal noch in der Familie, manchmal fehlt die Mutter, manchmal gibt es einen verlorenen Sohn und manchmal eine verlorene Tochter. Und wenn Sie heute Morgen hier sitzen, die noch draußen sind, dann soll meine letzte Einladung an dich sein in dieser Predigt. Komm rein in den Kreis des Segens, komm in die Arche. Und damit einmal eine ganze Familie, ohne dass ein einziger fehlt, vor Gott im Himmel stehen kann. Ich möchte noch beten und wir stehen, wenn möglich, dazu auf. Himmlischer Vater, wir dürfen dich heute Morgen ganz bewusst so ansprechen, weil du der beste Vater bist, der Urvater. Und weil wir durch Jesus Christus Zugang haben bis zu deinem Vaterherzen. Wir müssen nicht im Vorhof stehen wie die Israeliten. Wir dürfen bis zu deinem Vaterherz kommen. Und wir danken dir für deine Liebe, die du in Jesus Christus uns geschenkt hast. Wir sehen, du bist ein liebender Gott. Du willst jeden von uns haben. Du möchtest, dass wir bei dir sind, dass wir unser Leben mit und für dich leben. Und so möchte ich dir danken für alle Gläubigen, Ehepaare und Familien, die hier sind, wo Kinder in Gottesfurcht und Liebe erzogen werden. Herr, lass die Kinder dich früher erkennen. Lass sie bewahrt bleiben vor bösen Wegen, die ihnen viel Kummer und Herzeleid bringen, Herr. Und wir beten aber auch für solche Kinder, die vielleicht jetzt gar nicht hier sind, die im Moment eigene Wege gehen. Danke, Herr, dass du sehr langmütig bist und sie zurückbringen kannst zu dir in den Kreis des Segens. Stärke hier die ganze Gemeinde in Eckental, die Ehen, die Familien, aber auch die Alleinlebenden, die Singles, die Getrennten, die Verwitweten, die Geschiedenen, jeden, Herr. Danke, dass das Glück unseres Lebens in der Beziehung zu dir liegt und zu unserem Heiland, Jesus Christus. Amen.